Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser.
In den Straßen von Yangon und Mandalay sind zurzeit Schocktruppen unterwegs. Das sind Truppen, die sonst in den Bürgerkriegen in den Grenzgebieten eingesetzt werden. Die sind nicht da, um Polizeiarbeit zu machen. Die sind da, um Leute zu töten. Und die Generäle haben halt gesagt, ja gut, wenn ihr nicht klein beigebt, dann haben wir andere Mittel, um mit der Situation fertig zu werden.
Yangon und Mandalay sind die beiden größten Städte Myanmars. Und Georg Faryon, dessen Stimme Sie gerade hörten, ist häufig in beiden Städten gewesen. Momentan lebt er in Peking als Asienkorrespondent des Spiegel und mit ihm spreche ich heute über die Hintergründe des Putsches in Myanmar. Doch erst die schnell arg komprimierte Vorgeschichte dazu. Seit 1962 hatten militärische Machthaber Myanmar mit eiserner Hand regiert und regelmäßig Aufstände und Proteste niedergeschlagen. Ab 1988 stieg Aung San Suu Kyi zur Ikone der Protestbewegung auf und erhielt 1991 für ihren Freiheitskampf den Friedensnobelpreis. 2011 trat die Junta formell zurück und ermöglichte die erste zivile Regierung seit Jahrzehnten. 4 Jahre später gewann die Nationale Liga für Demokratie, kurz NLD, die Wahlen mit großem Vorsprung und ebenso großen Verlusten für die Partei des Militärs USDP. Aung San Suu Kyi wurde als State Councillor, einer Position vergleichbar mit Ministerpräsidentinnen, zur de facto Regierungschefin. Bei den Wahlen 2020 konnte die NLD nochmals Stimmen hinzugewinnen, während die USDP weiter Wählerstimmen verlor. Am 1. Februar dieses Jahres putschte das Militär in Myanmar. Es war der Tag, an dem die im November 2020 gewählte Regierung zum ersten Mal zusammenkommen sollte. In den ersten Wochen nach dem Putsch blieb es erstaunlich ruhig. Hunderttausende demonstrierten, aber das myanmarische Militär ging für seine Verhältnisse eher vorsichtig dagegen vor. Inzwischen aber häufen sich brutale Einsätze, Festnahmen und Tote. Georg, es wirkt auf mich fast so, als ob die Militärs zunächst auf Verständnis für den Putsch gehofft haben. Wie groß ist der Rückhalt der militärischen Machthaber in der Bevölkerung?
Also im Volk gibt es so gut wie überhaupt gar keinen Rückhalt. Myanmar ist ein Land, das in vielerlei Hinsicht gespalten ist, in offiziell 135 verschiedene Ethnien, in Religionen, die nicht immer gut und oft sehr schlecht miteinander auskommen, in verschiedene gesellschaftliche Strata. Es gibt sehr viele sehr arme Menschen und einige sehr reiche. Aber über eins sind sich die Myanmaren einig, nämlich dass sie nicht vom Militär regiert werden wollen.
Aber die nun abgesetzte Regierung bestand doch auch aus Militärs.
Am Ende wird das natürlich auch der Grund gewesen sein, warum das Militär sich dazu entschieden hat zu putschen. Die haben gesehen, ihre Macht erodiert immer weiter. Die Garantien, die sich selber in die Verfassung haben einbauen lassen. Die Verfassung wurde geschrieben von einem Gremium, das die Generäle selber eingesetzt haben. Also diese Garantien halten offensichtlich nicht das, was sie sich davon versprochen haben. Und die Regierungschefin, nämlich Suu Kyi, ist nicht bereit, ihren Machtanspruch irgendwie zu befriedigen.
Wenn jetzt aber das Militär keinen Rückhalt in der Bevölkerung hat und alle an Aung San Suu Kyi hängen, dann kann es doch eigentlich gar keine Lösung für diesen Konflikt geben.
Es fällt jedenfalls schwer, sich vorzustellen, dass es eine friedliche politische Lösung für diesen Konflikt gibt. Man kann, wenn man skrupellos genug ist, Konflikte ja auch anders lösen, nämlich mit schierer Gewalt. Und das scheint der Plan der Generäle zu sein.
Reicht Ihnen das? Einfach an der Macht sein, egal mit welchen Mitteln?
Die geben ja keine Pressekonferenzen und erklären, warum sie jetzt geputscht haben. Ne? Sagen wir mal so, das Büro von Armeechef Min Aung Hlaing hat nach dem Putsch eine Mitteilung herausgegeben, in dem Folgendes steht. Es ist Wahlbetrug begangen worden. Wir haben die Wahlkommission abgesetzt und werden sie neu aufsetzen. Wir werden den Vorwürfen nachgehen, dass es fehlerhafte Wählerlisten gegeben hat. Und wir werden in diesem Land ewigen Frieden herstellen. Und dann gibt es neue Wahlen.
Myanmar's military government says that the current situation in the country is not one that should concern the international community. Its spokesman describes what's happening as being on a road to authentic democracy. He also says that Aung San Suu Kyi is accused of corruption.
Ewiger Frieden, das ist nochmal ein Zacken unpräziser als Zeitangabe, wenn man sich die Geschichte von Myanmar vor Augen führt. Das Land ist 1948 in die Unabhängigkeit entlassen worden von Großbritannien und seitdem hat es kein einziges Jahr ohne Bürgerkrieg gegeben. Es gibt gerade in den Grenzgebieten viele Milizen und Armeen, teilweise mit 20.000 Mann unter Waffen. die verschiedene Volksgruppen vertreten. Und das Militär hat die letzten 70 plus Jahre bekämpft. Und jetzt zu sagen, naja, sobald ewiger Frieden in diesem Land herrscht, dann lassen wir wieder wählen. Das ist nicht besonders vertrauenserweckend, wenn das Militär sagt, dass ja für diesen Krieg, diesen andauernden Bürgerkrieg mitverantwortlich ist. Oder der Hauptverantwortliche ist.
Ich finde es auch so erstaunlich, dass man ja Frau Suu Kyi dafür gescholten hat und wie ich finde zu Recht gescholten hat, dass sie das Vorgehen des Militärs gegen die Minderheit der Rohingya öffentlich verteidigt hat. Also gruselige Szenen haben sich dort abgespielt, ihr habt berichtet. Und dann stellt sie sich ganz offensichtlich an die Seite des Militärs und trotzdem gelingt es nicht, dass man da eine Kombination draus macht, dass das Militär die Strahlkraft dieser Ikone nutzt und sie wiederum sich der Sicherheit bedient, dass das Militär an ihrer Seite steht.
Suu Kyi hat vor einiger Zeit mal im Interview gesagt, dass sie das erstaunt, wenn sie immer wieder hochgehalten wird als Menschenrechtsikone, denn sie sei nicht als Verteidigerin der Menschenrechte oder als humanitäre Helferin in die Politik gegangen, sondern als Führerin einer politischen Partei. Und ich glaube, in diesem Lichte muss man das interpretieren, wie sie sich zum Rohingya-Genozid verhalten hat. Denn sie hat wohl gedacht, dass diese Position, das Vorgehen der Armee in Rakhine State, wo die meisten Rohingya leben, öffentlich und auf der Weltbühne zu verteidigen, sie hat geglaubt, dass ihr das Pluspunkte bringt in politische.
Habe ich auch so empfunden.
Also es ist leider so, dass 10 Jahre Demokratisierung keine umfassende Toleranz und keine umfassende politische Bildung in dieses Land gebracht haben. Viele Myanmar, das ist leider so, haben große Vorurteile gegenüber Muslimen, halten die Rohingya für illegale Einwanderer, halten sie für potenzielle Dschihadisten. Und dass das Militär hart gegen die vorgeht, war in weiten Teilen der Bevölkerung populär.
The danger of terrorist activities, which was the initial cause of events leading to the humanitarian crisis in Rakhine, remains real and present today.
So äußerte sich Aung San Suu Kyi damals über die Rohingya. Hat sie diese Stimmung für sich genutzt?
Es ist schon so gewesen, dass auch keine klare Information vorlagen. Also die Leute sind nicht informiert worden, was da genau en Detail vor sich geht in Rakhine. Es gab einen Medienblackout. Unabhängige Journalisten konnten da nicht hinreisen. In Teilen des Staates war das Internet für fast 2 Jahre abgeklemmt. Aber das Narrativ, das das Militär gesetzt hat und das von buddhistischen Mönchen, also zumindest Hardlinern unter den buddhistischen Mönchen, ich korrigiere mich, das von denen verbreitet wurde, das hat Anklang gefunden in der Bevölkerung. Hm. Und da hat Suu Kyi wohl gedacht, wieso soll ich mich für eine Sache verkämpfen, die sowieso ein Fait accompli ist, ne? Ja. Und mit der ich innenpolitisch keinen Blumentopf gewinne. Die Rohingya sind vertrieben, das ist jetzt Realität und ich kann innenpolitisch damit eigentlich nur verlieren und mache auch gegenüber den Generälen eine Flanke auf, wenn ich mich da jetzt hinstelle und das lauthals kritisiere. Und sie hat sich für diesen machtpolitisch nachvollziehbaren, aber eben doch sehr zynischen Weg entschieden. Und man hat es ihr nicht gedankt.
Inwiefern stellt denn die Beziehung Aung San Suu Kyis zum militärischen Machthaber Min Aung Hlaing einen Faktor für den Putsch dar?
Die haben ein sehr schlechtes Verhältnis. Also angeblich haben die 2018 oder 2019 aufgehört, miteinander zu sprechen. Zumindest nach außen sah es aus, als wäre das herzlich und kollaborativ. Als sie 2016 ist sie in den Posten der Staatsrätin gekommen und hat damit dann die Regierung angeführt. Da gab es Fotos von denen gemeinsam, etwa bei der Einweihung des Parlaments damals, wo die beiden so lächelnd nebeneinander ins Parlament reingehen und sich gut zu verstehen scheinen. Es gab immer wieder Kommunikation. Es gibt Fotos, wo die beiden sich die Hände schütteln. Aber beide gelten nicht als besonders kompromissbereit.
Und Suu Kyi?
Suu Kyi auch nicht. Min Aung Hlaing natürlich erst recht nicht. Ich meine, der Mann ist seit 10 Jahren Chef einer super hierarchischen Organisation, die im Grunde immer das absolute Sagen hatte in diesem Land. Und der lässt sich natürlich ungern von irgendjemandem erzählen, was er zu tun und zu lassen hat.
Ja, klar.
Und sie sieht sich als die Erbin ihres Vaters. Das ist ein legendärer Armeeführer General Aung San, der 1947 die Unabhängigkeit des Landes erkämpft hat, der im ganzen Land verehrt wird, der als Vater der Nation gilt, als der große Vereiner von Myanmar.
Aber auch im Militär, hast du gerade gesagt.
Auch im Militär, ja. Also er hat als seine politische Karriere als Studentenführer angefangen, ich glaube in den 20ern, in der sogenannten Takin-Bewegung, wurde dann zwischendurch ausgebildet militärisch in Japan. Das muss in den 30er Jahren gewesen sein. Die hatten dann sich vorgestellt, die Japaner, dass sie ihn gegen die Briten einsetzen können, also die damaligen Kolonialherren. Er hat sich dann aber gegen die Japaner, also seine ehemaligen Ausbilder, gewandt, die vertrieben, also beziehungsweise mitgeholfen, die zu vertreiben. Und dann kamen die Briten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Japaner sich zurückziehen mussten, kamen die Briten nach Myanmar zurück. Und dann hatte er eben als Anführer dieser Burma Independence Army sich eine Machtbasis aufgebaut, die erlaubt hat, dass er mit den Briten über die Unabhängigkeit verhandelt. Und das hat er erfolgreich getan. Er hat es nicht lange überlebt, sondern ist noch 1947 ermordet worden und gilt seither als Märtyrer. Und dieser Nimbus, der hat Suu Kyi nicht nur politisch geholfen, sondern er hat ihre politische Karriere eigentlich erst begründet.
Wie sehr sieht sich Aung San Suu Kyi als legitime Nachfolgerin ihres Vaters?
Sie sieht sich eben als diejenige, die vom Schicksal auserkoren wurde, das Werk ihres Vaters zu vollenden. Und da stehen also zwei große Egos gegeneinander. Suu Kyi auf der einen Seite, der Armeechef auf der anderen Seite. Jeder sagt, ich will hier letzten Endes derjenige sein, der die Strippen zieht, der die wirkliche Macht hat.
Und das Land prägt.
Ende sitzt, ne? Und das Land prägt. Und am Ende hat sich halt die rohe Gewalt durchgesetzt. Oder beziehungsweise am Ende sieht es jetzt so aus, als würde sich die rohe Gewalt durchsetzen und nicht das politische Charisma und die Beliebtheit.
Das kannst du wahrscheinlich viel besser beurteilen. Also ich kann es nicht, aber es klingt für mich so ein bisschen, als ob diese Heldengeschichte um die Familie Suu Kyi da eine ganz wichtige Rolle spielt. Und es kommt mir jetzt fast so vor, nachdem du das gesagt hast, dass wenn die aktuellen handelnden Militärs fast ein bisschen neidisch sind auf diese Heldenstory. Wie wichtig ist es denn, dass das Ganze so überhöht daherkommt? Oder ist es gar nicht so überhöht und ich empfinde das nur so?
Ich glaube, man kann schon sagen, dass Pathos eine wichtige Rolle spielt in der myanmarischen Politik. Da geht es immer um die ganz großen Begriffe, um Demokratie, um Freiheit, um die Freiheit von Furcht, ist eine berühmte Redewendung von Suu Kyi. Es gibt Interpretationen, dass das Militär eben genau das ist, eifersüchtig darauf, dass die das als ungerecht empfinden, dass Suu Kyi so beliebt ist und sie nach wie vor jeder hasst. Und dass die Sichtweise so ist, was soll denn das eigentlich? Wir haben doch die Verfassung geschrieben, wir sind doch abgetreten, wir haben doch demokratische Wahlen ermöglicht.
2008 trat die neue Verfassung in Kraft, die tatsächlich demokratische Wahlen ermöglichte, dem Militär aber gleichzeitig erhebliche Positionen sicherte. Ein Viertel der Parlamentssitze sind seitdem für Angehörige des Militärs reserviert. Das Innenministerium und das Verteidigungsministerium stehen dem Militär exklusiv zu. Niemand kann Präsident Myanmars werden, der mit einer Person verheiratet ist, die keine Bürgerin oder Bürger des Landes ist. Wie zum Beispiel Aung San Suu Kyi, die mit einem Briten verheiratet war. Und dennoch erntete die NLP, die Partei von Suu Kyi, den ganzen Ruhm.
Man muss sich das vorstellen, also bei Suu Kyi sind ja wirklich alle gewesen. Obama beispielsweise war nicht ein, sondern gleich zweimal bei ihr zu Besuch. Also hat seine Aufwartung gemacht bei ihr in ihrer privaten Villa in Yangon, die sehr schön liegt an einem großen See. Hat sie von ihrem Vater geerbt. Und da war also Obama und beim zweiten Besuch, erinnere ich mich noch, stand er neben ihr so auf der Schwelle und strahlte und wirkte ganz hingerissen. Und sie sagte, ja, also das findet sie schon schön, dass der Herr Obama jetzt schon zum zweiten Mal bei ihr ist und schon zum zweiten Mal seine Erwartungen macht. Und es wirkte so eher wie ein Bewunderer und sie wie die große Dame, sie wird ja auch die Lady genannt, die eben einem verehrten Gast dann die Gnade erweist oder die Gunst erweist, dass sie ihn empfängt. Also es war so ein bisschen, wirkte wie eine Verkehrung der Verhältnisse. Und so ist eben ihr Charisma, so ist ihre Wirkung auf Menschen.
Wie hast du denn die Auftritte von Suu Kyi empfunden, als du in Myanmar warst?
Das ist schon beeindruckend. Also wenn man sie begleitet im Wahlkampf, dann säumen kilometerweit die Leute die Straßen, lachen, trommeln, singen, tanzen, schwenken Fahnen. Und jeder ist ganz beglückt, dass Suu Kyi vorbeigekommen ist und vielleicht ihn zugelächelt hat oder so. Und das ganze Land ist von ihr betört. Das ganze Land stimmt natürlich nicht, aber gerade in Zentralburma, was so das politische Herzland ist, da ist ihre Anziehung ungebrochen.
Wenn Aung San Suu Kyi eine fast schon überirdische Figur für Myanmar ist, dann kann doch der Fortschritt nur mit ihr gelingen, Georg, und nicht gegen sie, oder?
Ja und nein. Sie ist larger than life, wie man im Englischen sagen würde. Das ist auf jeden Fall so. Sie ist eben die Erbin ihres Vaters. Sie ist wahnsinnig diszipliniert. Sie hat riesige Opfer auf sich genommen. Sie hat 15 Jahre insgesamt im Hausarrest durchgestanden. Sie hat darauf verzichtet, ihren sterbenden Mann in Großbritannien nochmal zu sehen, weil sie fürchtete, dass sie nicht mehr würde einreisen dürfen. Und die war den Leuten in Myanmar ein Licht.
Frage ich gleich mal dazwischen. Du hast ja von diesem Larger than Life gesprochen. Das kommt ihr, wenn ich es richtig gerade verstanden habe, aber auch in die Quere, dass sie eben eine solche Monstranz an Vergangenheit und Zukunft mit sich rumschleppt.
Naja, also ich würde sagen, das ist erstmal natürlich ein riesiges politisches Pfund für sie. Eine andere Frage ist es, wird sich mit so jemand an der Spitze dann tatsächlich eine echte Demokratie, wie wir sie verstehen, entwickeln? Oder ist es nicht doch eine charismatische Führerherrschaft, die in diesem Fall aber okay ist, weil die Führerin halt keine Leute in Folterkammern werfen lässt? Und auch wenn sie in ihrer Partei autoritär durchregiert und wenn sie keinen Widerspruch mag und auch wenn sie keine Talente in ihrer eigenen Partei fördert und auch wenn die ganze Parteistruktur auf sie total zugeschnitten ist, dann ist es immer noch eine Herrschaft, die der großen Mehrheit im Land eben gefällt, weil sie diese Frau an der Spitze ihrer Regierung haben wollen.
Und immer noch besser als die Militärherrschaft in den Jahrzehnten vorher, oder habe ich das falsch recherchiert?
Ja, unfassbar viel besser als die Militärherrschaft in den Jahrzehnten davor. Also die Menschen in Myanmar empfinden Suu Kyi, in ihrer großen Mehrheit zumindest, als das Gegenteil des Militärs. Das Militär steht für Ruchlosigkeit, Gewalt, Brutalität, Krieg, Korruption. Und Suu Kyi steht für Durchhaltewillen, Demokratie, Freiheit von Furcht, das Überkommen, das Überwinden von Schwierigkeiten. Das ist natürlich wahnsinnig überhöht und eine viel zu hohe Erwartung, als dass irgendein Mensch das jemals würde erfüllen können. Aber so werden diese beiden Gegenparts wahrgenommen. Und das ist natürlich auch Teil der Antwort auf die Frage, weshalb der Widerstand gegen den Putsch jetzt in Myanmar so vehement ausfällt.
Auf der anderen Seite geht das Militär, zumindest in meiner Wahrnehmung, so selbstbewusst vor, als wenn sie total davon überzeugt wären, genau das Richtige zu machen und auch das Richtige für das Volk zu tun. Das kam für mich auch so rüber, als ob sie sagen würden, ja, es kommt die harte Hand wieder, aber wir wollen euch eigentlich nur was Gutes. Und eigentlich können sie doch dabei nur falsch liegen. Warum ist das so? Warum sind die so selbstbewusst? Oder nehme ich das falsch wahr?
Ja, gute Frage. Ich habe mich das auch gefragt. Wie kommen die auf die Idee, dass die Myanmar ihnen den Putsch und die Absetzung ihrer Ikone Suu Kyi einfach so durchgehen lassen? Wie kommen die auf die Idee? Und ich habe da in der letzten Woche mit einem sehr kundigen Analysten gesprochen, der das Land seit 25 Jahren beobachtet und dort auch immer wieder gelebt hat, Richard Horsey von der International Crisis Group. Und der hat gesagt, naja, bedenken Sie mal, die ganzen Generäle, die jetzt in der obersten Riege stehen, die haben alle ihre Karrieren begonnen zu der Zeit, als das myanmarische Militär schon einmal das Land regiert hat. Und auch damals waren alle Leute gegen das Militär und trotzdem hat das Militär es eben geschafft, sich durchzusetzen. Und die haben ja zwei große Aufstände 1988 und 2007 niedergeschlagen. Und ganz offensichtlich haben sie darauf vertraut, dass ihnen das wieder gelingt.
Heißt das, dass die Militärs erstmal davon ausgegangen sind, dass die Bevölkerung den Putsch einfach hinnimmt?
Wenn man sich anguckt, wie es sich jetzt in den letzten Tagen in Myanmar entwickelt hat, dann ist es vielleicht wahrscheinlich blutiger, als auch die Militärs sich das zu Anfang erhofft haben. Die werden natürlich auch gehofft haben, so, vielleicht müssen wir ein paar Demonstrationen niederschlagen, aber das wäre doch irgendwie besser, wenn sich das dann irgendwie von selbst legt, als wenn wir da super brutal vorgehen müssen. Jetzt erweist sich eben, dass diese Rechnung ganz offensichtlich nicht aufgeht. Und dann sagen sie sich, na gut, dann machen wir es halt anders. Wir wissen ja, wie das geht.
Machen wir wie immer.
Wir haben ja die Leute.
Ja.
Naja, also du musst dir vorstellen, in den Straßen von Yangon und Mandalay sind zurzeit Schocktruppen unterwegs. Die 77. und die 99. Division der leichten Infanterie. Das sind Leute, das sind Truppen, die sonst in den Bürgerkriegen in den Grenzgebieten eingesetzt werden. Die sonst Dschungelkämpfer sind. Und die Feinde erschießen. Die sind nicht da, um Polizeiarbeit zu machen. Die sind da, um Leute zu töten. Und die Generäle haben halt gesagt, ja gut, wenn ihr nicht klein beigebt, dann haben wir andere Mittel, um mit der Situation fertig zu werden. Das ist grauenhaft, aber ganz offensichtlich ist das der Weg und der Ausweg und die Methode, die den Generälen am Ende dann eben doch am nächsten liegt. Das ist eben das, was geübt ist.
Myanmar's military is using increasingly lethal tactics and weapons normally seen on the battlefield. Its target, protesters and bystanders across the country. That's according to new research from Amnesty International. They confirm security forces are engaging in what it calls systematic and premeditated killings.
Wie lange hält das Volk denn diesen Zustand noch durch? Das wird immer schlimmer, es gibt immer mehr Gewaltausbrüche, immer mehr Tote, immer mehr Festnahmen und trotzdem ebben die Proteste nicht ab. Das klingt für mich nach den perfekten Zutaten für einen ganz furchtbaren Konflikt, der auch lange anhält.
Ja, wie lange hält das Volk das noch durch? Man sieht ja jetzt schon, was da passiert. Da werden Leute nachts aus ihren Häusern abgeholt. Da werden Parlamentarier zu Tode gefoltert. Da werden junge Frauen auf Demonstrationen mit Kopfschüssen hingerichtet von Scharfschützen. Die Bürger in Myanmar, die da auf die Straße gehen, die haben keine Waffen, die sind unbewaffnet. Die haben vielleicht einen Bauarbeiterhelm, wie die Protestierenden in Hongkong. Die haben vielleicht ein Schutzschild aus einem Mülleimerdeckel oder im schlimmsten Fall eine Steinschleuder. Und die Gegenseite hat Sturmgewehre. Also, wie lange soll das noch anhalten? Naja, das ist so eine Frage, die keiner beantworten kann. Aber was sich abzeichnet, ist mit Sicherheit keine politische Lösung, sondern eine, die auf roher Gewalt beruht.
Du hast 2019 die Proteste in Hongkong miterlebt. Ich frage mich, ob diese Proteste vergleichbar sind.
Sie sehen jedenfalls gleich aus. Also man sieht, es gibt eine ähnliche Ästhetik. Ästhetik ist irgendwie ein zu harmloses Wort, aber die Demonstranten versuchen sich auf eine ähnliche Art und Weise zu schützen. Es sind dieselben Bauarbeiterhelme, es sind dieselben Arten von Barrikaden, es sind dieselben Schutzschilde. Also die Straßenschlachten sehen einfach sehr ähnlich aus, wenn man Fotos betrachtet.
Also ist die Ähnlichkeit nur äußerlich?
Es gibt auch ein Protesthandbuch, das Hongkonger Aktivisten gecrowdsourced haben, das Hongkong 19 Manual. Und das inzwischen ins Burmesische übertragen worden ist, wo Hongkonger so aufführen, wir haben an unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Funktionen eingesetzt und so und so und so haben wir das organisiert. Also da gibt es zumindest den Versuch, den Schwestern und Brüdern im Geiste in Myanmar Unterstützung zukommen zu lassen. Und es gibt natürlich seit einiger Zeit eine, wenn man so will, panasiatische Demokratiebewegung, die sogenannte Milk Tea Alliance, die Demokratiebewegte in Hongkong, Taiwan, dann Thailand und jetzt eben auch Myanmar vereinigt mit ähnlichen Symbolen. Dieser Drei-Finger-Salut aus die Tribute von Panem ist so ein Symbol. Aber der Unterschied zu Hongkong ist eben, dass in Hongkong gab es Polizeigewalt und es gab Schwerverletzte und es gab auch einzelne Todesfälle. Aber da sind halt keine Sturmtruppen mit Snipergewehren reingelaufen. Ne?
We need further strongest possible action from the international community to immediately end the military coup, to stop oppressing the innocent people, to return the state power to the people and to restore the democracy.
Dieser deutliche Hilferuf für sein Land stammt vom ehemaligen UN-Botschafter Myanmars, der nach dieser Offenheit im UNO-Gebäude in New York umgehend von den Machthabern in seinem Land gefeuert wurde. Was kann denn getan werden, um zu helfen, Georg, von der internationalen Gemeinschaft, vom Westen oder sogar von Partnern in Ostasien, um dem Militär Einhalt zu gebieten und Myanmars demokratischen Weg zu retten?
Ich fürchte, zum jetzigen Zeitpunkt ist der demokratische Weg von Myanmar nicht zu retten. Was kann die Welt machen? Naja, theoretisch könnte, also wenn man mal bei der höchsten Eskalationsstufe anfangen, theoretisch könnte, und das wäre meiner Meinung nach die einzige Art und Weise, wie dieser Konflikt noch gedreht werden könnte, könnte der UNO-Sicherheitsrat entscheiden, eine Invasion Myanmars zu legitimieren. Das wird aber auf gar keinen Fall passieren, weil da verschiedene Interessen seiner Mitgliedstaaten dagegen sprechen. Und deswegen wird das noch nicht mal diskutiert werden, weil das sowieso chancenlos ist, diese Version. Also wer sollte das machen? Also,
abgesehen davon gibt es da wahrscheinlich auch keine Einigkeit für eine solche Resolution.
Ja, natürlich nicht. Nee, es ist völlig, politisch ist es ausgeschlossen. Also was kann die Weltgemeinschaft machen? Natürlich kann sie sanktionieren. Das hat sie allerdings während der Diktatur, die bis 2011 gewährt hat, auch schon getan. Und zwar heftigst. Also da lagen Sanktionen auf Myanmar wie sonst wohl nur auf Nordkorea. Das war vollkommen vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten. Man konnte dort keine Kreditkarten benutzen. Es gab dort keine Geldautomaten. Und trotzdem haben die Generäle es überlebt. Das hat ihnen nicht das Genick gebrochen und vielleicht hat es ihnen noch nicht mal groß geschadet.
Wurden die privaten Gelder des Militärs auch blockiert?
Es sind Konten eingefroren worden, die führende Vertreter des Militärregimes in den USA hatten. Aber das meiste Geld haben diese Leute nicht in den USA oder generell im Westen gebunkert, sondern in Singapur. Und bei Wirtschaftssanktionen, die haben halt in der Vergangenheit vor allem die Bevölkerung getroffen und die Generäle sind trotzdem reich geworden. Und es ist auch nicht so relevant, was für Wirtschaftssanktionen der Westen verhängt, denn westliche Länder sind keine wichtigen Handelspartner von Myanmar. Da ist auf der Liste steht mit weitem Abstand an Platz 1 China, danach folgt Thailand, danach folgt Indien, danach folgt Singapur und USA und Europa sind unter ferner Liefen. Das ist nicht so ausschlaggebend.
Wie siehst du das denn persönlich? Also du hast ja eine deutliche Myanmar-Vergangenheit, hast dort gelebt, warst dort häufig zu Gast, hast dort gearbeitet. Wie sehr betrifft dich, was macht diese Krise mit dir?
Es ist natürlich für die Menschen in Myanmar herzlich egal, wie ich das sehe, aber mich persönlich bestürzt es sehr und macht mich sehr traurig. Ich habe 2010 meinen ersten bezahlten Job im Journalismus angetreten als Asienredakteur bei der Financial Times Deutschland. Die gibt's nicht mehr, deswegen darf ich den Namen sagen. Und ziemlich deckungsgleich ging halt der Reformprozess in Myanmar los. Und das war so ein Thema, das mich von Anfang an wahnsinnig fasziniert hat, das mich verblüfft hat, erstaunt hat, das ich gerne besser verstehen wollte. Und ich bin dann ab 2012 häufig hingefahren und habe 2015, 16 dort gelebt, um die Wahlkampagne und die Wahl und dann die Regierungsbildung mitzuerleben, die dann in der Regierung von Aung San Suu Kyi geendet sind.
Hast du das Land damals anders gesehen als heute?
Damals war das Land ja in so einem seltsamen Zustand. Die Leute waren alle vorsichtig, auch ungläubig. Die haben alle gesagt, wir glauben das nie und nimmer, dass die Generäle jetzt von der Macht lassen, aber es war trotzdem eine Aufbruchsstimmung da. Es wurden politische Gefangene zu Tausenden freigelassen. Es wurde die Zensur gelockert. Der Chef der Zensurbehörde hat mal gesagt, sein Ziel sei, dass seine Behörde irgendwann abgeschafft wird. Es sind Exilanten zurückgekommen und wurden nicht behelligt. Es sind neue Medien aufgemacht worden. Es sind Investitionen gekommen. Es kam das Internet. Und man hat das Gefühl, für ein paar Jahre, da geht was voran, da ist was Hoffnungsvolles, da entwickelt sich was zum Guten. Ich habe natürlich nach meiner Zeit da vor Ort auch ein paar Freunde und Bekannte und mich trifft das persönlich, also mich macht es einfach sehr traurig.
Hast du Kontakt mit den Freunden von damals?
Ja, ich habe ja jetzt in den letzten Wochen viel telefoniert. ich bin in China und kann hier derzeit nicht weg wegen der Reiseregeln zu Corona. Und man kann auch zurzeit nach Myanmar gar nicht einreisen, weil die Generäle niemanden reinlassen, erst recht keine Journalisten. Den Leuten geht's schlecht, aber sie sind auch entschlossen, sich nicht einschüchtern zu lassen. Also ein Kollege, mit dem ich damals viel zusammengearbeitet habe, der dann auch ein Freund geworden ist, mit dem habe ich jetzt in letzter Zeit öfter gesprochen. Und das letzte Mal war, glaube ich, gestern oder vorgestern. Da habe ich ihn gefragt, wie es ihm geht und wo er jetzt ist. Und er hat gesagt, ja, er hat gerade seine Wohnung gewechselt. Also er versucht, unerkannt zu bleiben. Und er glaubt aber, in Yangon sei es für ihn sicherer als auf dem Land, wo er herkommt. Und da habe ich ihn gefragt, hast du Angst? Und er hat gesagt, nee, Angst habe ich nicht. Und ich weiß nicht, ob das so seine Art ist, sich selbst Mut zu machen oder ob es wirklich stimmt. Aber ich glaube, das ist eine weit verbreitete Haltung, dass die Leute daran festhalten. Ich will mich nicht einschüchtern lassen. Ich will mir keine Angst machen lassen. Ich halte diese Auseinandersetzung, diesen Kampf für richtig und für das, was jetzt geboten ist. Dem stelle ich mich, egal was da kommt. Also man kann das nur bewundern. Und da schließt sich dann doch vielleicht wieder der Kreis zu Hongkong. Also was ich gerade so von meinem Bekannten in Myanmar erzähle, erinnert mich daran, was ich oft nach Interviews mit Aktivisten in Hongkong empfunden habe, nämlich der Wille, für das als richtig Erkannte einzutreten, egal was die Kosten sind.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Georg Farion in Peking für das Gespräch in dieser Folge und bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Philipp Fackler hat mich bei dieser Folge unterstützt. Alle Spiegel-Audio-Formate hören Sie immer auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Podcatchern. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.